Sehr geehrter Herr Professor Sinzinger, sehr geehrter Herr Professor Drager, sehr geehrte Damen und Herren, im heutigen Vortrag werde ich Ihnen über neue Aspekte in der Cijun-abhängigen und erythroid-spezifischen Genexpression etwas erzählen. Der Vortrag ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil werde ich auf die erythroid-spezifische Genexpression eingehen und da hat mich die Frage interessiert, welche Rolle der Glukokortikoidrezeptor in der Erythropoese spielt. Und gleichzeitig hat mich dann auch noch die Frage interessiert, wie ist die Proliferation und die Differenzierung in diesen Zellen reguliert. Im zweiten Teil werde ich auf die Cijun-abhängige Genexpression eingehen und dabei versuchen, die Frage zu beantworten, welche Rolle Cijun in der Proliferation und auch Apoptose spielt. In der Hämostase von Gewebe oder von Organen ist es wichtig, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Erneuerung, Selbsterneuerung, also Proliferation, Spezialisierung von Zellen, das heißt die Differenzierung, oder dann auch noch die Elimination von Zellen, die dann nicht mehr gebraucht werden, der programmierte Zelltod oder die Apoptose. Das Zellsystem, das ich benutzt habe, um solche Fragen zu beantworten, wie Proliferation, Differenzierung oder Apoptose reguliert sind, sind die Erythroblasten, das sind Vorläuferzellen, also hämatopoetische Vorläuferzellen, die letztendlich differenzieren können zu roten Blutkörperchen. Im Mausmodell werden solche Vorläuferzellen aus der fetalen Leber isoliert und können dann in Kultur gehalten werden. Setzt man zu den Kulturen nichts dazu, kommt es zur Apoptose und die Zellen fangen an zu sterben. Sie sind dann fragmentiert, der Zellkern hat dann nur noch so pyknotische Teile und die Apoptose ist voll im Gange. Hohe Konzentrationen des Wachstumsfaktors Erythropoietin führt in diesen Erythroblasten zu der Differenzierung. Die Differenzierung führt also dazu, dass wir dann rote Blutkörperchen haben, die den Kern nicht mehr enthalten. Also erstmal hier, die Blasten sind also solche Zellen, die einen Kern enthalten und große Zellen sind. Wohingegen, wenn die Differenzierung dann ansetzt, Hämoglobin akkumuliert wird und das sehen wir in diesem Bild durch die Rotfärbung. Die volle Differenzierung sieht man, dass während der vollen Differenzierung kommt es dann also zu der Bildung von roten Blutkörperchen, Erythrozyten, die dann keinen Kern mehr haben oder solche, die Kerne werden dann also von den Zellen ausgespuckt oder man sieht dann hier Zellen, die dann noch frühere Erythrozyten sind. In diesem Zellkultursystem, das wir benutzt haben, können wir aber auch die Proliferation, also die Erneuerung haben, und zwar durch die Zugabe von Zytokinen, das sind Wachstumsfaktoren, der Stem Cell Factor, Erythropoietin habe ich auch schon erwähnt, die niedrigeren Konzentrationen, und Dexamethason, das künstliche Glukokortikoid, und da danke ich meinem Vorgänger, der das schon einigermaßen eingeführt hat. Um jetzt also zu sehen, welche Rolle Dexamethason in der Erythropoese spielt, haben wir Untersuchungen gemacht, einerseits an Zellen, die proliferieren, also das ist hier schematisch aufgezeichnet ein Erythroblast, und Signale, die durch Erythropoietin vermittelt werden oder durch SCF, führen dann im Kern zur Aktivierung von zur Aktivierung von Genen. Während der Differenzierung wird zum Beispiel der differenzierungsspezifische Transkriptionsfaktor NFE2 aktiviert, wohingegen die meisten Gene, hier gezeigt CMYB oder GATA1, während der Differenzierung von diesen erythroiden Zellen runterreguliert werden. Das ist hier, habe ich hier gezeigt, an einer Nordenblot-Analyse, das heißt, das sind die Transkripte dieser Gene. Die Gene, die wir dann gesucht haben, wurden durch Hybridisierung von cDNA-Arrays gemacht. Das heißt also, wir sind auf die Suche gegangen nach Genen, die speziell durch Dexamethason reguliert werden. Einerseits haben wir Zellen gehungert und dann wieder behandelt mit den Zytokinen in Anwesenheit von Dexamethason oder in Anwesenheit des Inhibitors des Glucocorticoidrezeptors, in dem Fall ZK. Und wir sehen, dass Gene hier, wie zum Beispiel PIM1, in Anwesenheit von Dexamethason erhalten bleiben, aber wenn der Inhibitor des Glucocorticoidrezeptors vorhanden ist, ist diese Expression etwas verstärkt. Und gegenläufige Expressionen sehen wir zum Beispiel an SOX1 und hier sind das ebenfalls Ergebnisse, die auf Northern Plot-Ebene gezeigt werden. Wir konnten in diesen Experimenten dann sehen, dass der Dexamethason, der an den Glucocorticoid-Rezeptor bindet, mit EPO und SCF vermittelten Signalen während der Proliferation kooperiert. Wir haben einige Gene gefunden, die dann durch RT-PCR und Western Blot-Analysen bestätigt und haben ein Modell dann entwickeln können, hier schematisch dargestellt, die Wirkungsweise des Erythropoietins durch Bindung an seinen Rezeptor, also das sind Sachen, die schon lange bekannt sind. Eine Signaltransduktionskaskade wird angeschaltet, die in der Transkription von Target-Genen mündet. Und wir konnten also zeigen, dass nach Aktivierung des Glucocorticoid-Rezeptors durch Dexamethason die Transkription von solchen Target-Genen wie PIM, CIS, SOX, VDAP oder GILT durch den Glucocorticoid-Rezeptor also moduliert werden. Also wir brauchen also diesen Glucocorticoid-Rezeptor für einen sogenannten Feinschalter, der in diesen erythroiden Zellen wichtig ist. Weiters hat uns natürlich auch die gesamte Signaltransduktion in den erythroiden Zellen interessiert und dazu haben wir unser Hauptaugenmerk auf RAF gestellt. Und zwar ist RAF ein Vermittler von RAS-induzierten Signalen, das heißt, es induziert eine MAP-Kinase, die dann letztendlich auch wieder in der Transkription von Genen endet. Dazu haben wir fetale Lebern, das heißt erythroide Vorläuferzellen von genetisch modifizierten Mäusen genommen, bei denen fehlt also RAF und ich werde sie im Weiteren also RAF-Zellen nennen. Diese Zellen, bei denen RAF fehlt, da haben wir gesehen, dass die keine Akkumulation von Erythroblasten haben, sondern wenn in diesen Mäusen, die embryonal letal sind, das heißt, die sterben während der Embryonalentwicklung, da sieht man dann in der fetalen Leber, dass eine Anreicherung von reifen Erythrozyten vorhanden ist. Wir haben diese fetalen Lebern in Kultur gebracht und das sind jetzt alles hier Primärkulturbedingungen und konnten dann also in Wildtypzellen abermals die Blasten isolieren, die auch in den CRAF-Zellen vorhanden sind. Aber bereits in nicht differenzierenden Zellen sehen wir hier eine Anreicherung von Erythrozyten. Hier auch nochmal dargestellt in diesem Kuchendiagramm. Also das sind solche Erythroblasten, die schon anfangen zu differenzieren und das sind Erythrozyten. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Apoptose hier nicht induziert wurde durch das Fehlen von RAF, aber wir konnten dann sehen, dass die Differenzierung in den Zellen, in denen RAF fehlt, sehr viel schneller einhergeht und nach 48 Stunden ist die Differenzierung beendet. Aber wenn wir hier nach 24 Stunden das Differenzierung in vitro das beobachten, sehen wir, dass in RAF-Zellen ein Großteil der Zellen also schon solche Vorläufer, also Erythrozyten sind und viel mehr Erythrozyten findet man dann nach 48 Stunden. Ein Marker für die Differenzierung von diesen erythroiden Zellen ist einerseits auch noch der Verlust oder das Volumen. Durch das Ausspucken des Kernes werden natürlich die Erythroblasten dann kleiner. Und wir konnten hier sehen, dass während der Differenzierung RAF-Zellen sehr viel schneller kleiner werden und Wildtypzellen etwas langsamer. Und ein nächstes Charakteristikum ist natürlich die Anreicherung von Hämoglobin, der Farbstoff, der wichtig ist also der, für das Binden von Sauerstoff. Und wir sehen, dass Hämoglobin nach 24 Stunden und nach 48 Stunden in den Zellen, in denen RAF fehlt, sehr viel mehr vorhanden ist und akkumuliert wird. Die Größenverteilung von den Zellen ist hier gezeigt. Also das ist die Größe und das sind die Anzahl der Zellen. Während unter proliferativen Bedingungen, also zu dem Zeitpunkt, wo wir also gestartet haben, sehen die Kulturen relativ gleich aus. Also das hier ist eine Übereinanderlegung von diesen beiden Zelltypen. Und nach 24 Stunden hier viel mehr RAF-Zellen, die schon viel größer, etwas kleiner geworden sind. Und nach 48 Stunden gibt es auch, sind die meisten Wildtypzellen auch schon kleiner geworden, aber es gibt hier noch Zellen, die dann deutlich größer sind als RAF-Zellen. Wir konnten auch zum ersten Mal zeigen, dass das Protein RAF während der Differenzierung runterreguliert wird, und das haben wir dann hier in einem Westernplot zeigen können. Weitere Untersuchungen, die wir dann gemacht haben durch das Wiedereinbringen von unterschiedlichen RAF-Mutanten, die dann zum Beispiel überaktiv sind, führten dann dazu, dass wir folgendes Modell entwickeln konnten. Während der Erythroidenproliferation ist es so, dass RAF vorhanden ist und höchstwahrscheinlich durch den Glukokortikoidrezeptor reguliert wird. Diese Daten habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das konnten wir dann später zeigen. Und dieses Gleichgewicht ist wichtig. Nehmen wir den Dexamethason von den Kulturen weg, ist RAF nicht mehr vorhanden und es kann dann in die Differenzierung gehen. Die Differenzierung geht so einher, dass während der Differenzierung Caspasen aktiviert sind, und wir waren überrascht, das zu sehen, weil Caspasen bekanntlich für den programmierten Zelltod, also die Apoptose, wichtig sind. Aber es leuchtet ein, dass Erythrozyten, wenn sie dann den Kern eben ausspucken müssen, wenn diese Zellen dann verändert werden, gleiche Mechanismen benutzt werden, wie sie dann auch während der Apoptose benutzt werden. Also die Zelle benutzt hier apoptotische Mechanismen für die Differenzierung, und die Caspase-Aktivierung ist dann eine Aktivierung, die wir messen konnten. Und wir konnten auch sehen, dass diese Caspase-Aktivierung abhängig von dem Todesrezeptor CD95 ist. Wir sehen dann also in Zellen, in denen RAF nicht vorhanden ist, einen sehr viel höheren CD95-Spiegel, woraus wir dann schlussfolgert haben, dass RAF die CD95 und die Signaltransduktion dann hemmt. Also kommt es dann in den Erythroiden, während der Erythroidendifferenzierung, nach dem Runterregulieren von RAF, das wichtig ist für die Proliferation, kommt es dann zu der Differenzierung und eben zu funktionellen Erythrozyten. Im zweiten Teil der Arbeit habe ich mich mit einem weiteren Signalvermittler beschäftigt, und zwar einer Untereinheit des Transkriptionsfaktors AP1. Der Transkriptionsfaktor AP1 ist wichtig und kann induziert werden durch Wachstumshormone, durch Wachstumsfaktoren, Hormone, UV-Licht, also das heißt, wenn wir dann einen Sonnenbrand kriegen, Karzinogene und natürlich auch Tumorpromotoren. Er ist gebildet als AP1 aus unterschiedlichen Familienmitgliedern. Das ist ein Dimer, und ein essentielles Dimer oder eines der ersten, das gefunden wurde, ist Cijun. Und die AP1 führt natürlich dann auch wiederum zur Aktivierung von Target-Genen, die dann wichtig sind in Proliferation, Apoptose und ganz wichtig auch in der Entstehung von Krebs. Abermals haben wir genetisch modifizierte Zellen benutzt, und in diesem Fall waren das Fibroblasten von Mäusen, die kein Cijun mehr hatten, also Cijun-Knockout-Mäusen. Und wir konnten dann also sehen, dass Cijun-defiziente Mäuse viel langsamer proliferieren. Das konnten wir einerseits an primären Fibroblasten zeigen, also das ist die Proliferation über 12 Tage von Wildtypzellen, Zellen, bei denen ein Allel von Cijun fehlt, befinden sich dazwischen, und Cijun-Zellen proliferieren viel langsamer. Wir haben nicht nur primäre Zellen benutzt, sondern auch immortalisierte, das heißt durch das 3T3-Protokoll haben wir diese Zellen dann unsterblich gemacht und wir konnten dann an verschiedenen Klonen zeigen, dass Wildtypzellen viel schneller proliferieren als Zellen, bei denen C-Jun fehlt. Ich muss mich wieder bei meinem Vorgänger bedanken, der dann den Zellzyklus schon ein bisschen eingeführt hat. Werde ich da also nicht mehr darauf eingehen, sondern werde einfach nur erwähnen, also die DNA-Synthese, hier gezeigt durch einen Thymidin-Einbau, war in diesen C-Jun-Zellen dramatisch reduziert im Vergleich zu Wildtypzellen. Und auch Zellen, die dann aus der G1 in die S-Phase rausgehen konnten, waren die Zahl der Zellen war in der Abwesenheit von C-Jun geringer. Unterschiedliche Analysen, die wir natürlich auch wieder an diesen Fibroblasten durchgeführt haben, waren die Fibroblasten nehmen und wieder das C-Jun in die Zellen reinbringen. Da haben wir dann Untersuchungen durchgeführt und konnten dann einerseits sehen, dass die Effekte revertiert werden können. Die Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, konnten wir dann auch wiederum in ein Modell einfügen. Und zwar wussten wir, dass Wachstumsfaktoren C-Jun induziert. Und wir konnten zum ersten Mal zeigen, dass C-Jun das Tumorsuppressor-Gen P53 inhibiert. Das war eine sehr neue Erkenntnis, weil normalerweise Transkriptionsfaktoren bekannt sind, Gene zu aktivieren. Wir haben hier einen Mechanismus gefunden, in dem C-Jun reprimiert hat. Also das hat uns sehr überrascht, aber wir konnten sowohl auf transkriptioneller als auch also auf RNA-Ebene als auch auf Protein-Ebene sehen, dass P53 erhöht ist. Und eines der Zielgene von P53 ist der KIP-Inhibitor P21. Und wenn P21 erhöht ist, haben wir dann auch im ersten Vortrag schon gehört, dann werden die Zyklin 1, CDK4/6, der Kinase-Komplex gehemmt. Wir haben auch Untersuchungen durchgeführt, in denen wir Aktivitäten von diesem Kinase-Komplex gemessen haben und konnten sehen, dass diese Aktivitäten in C-Jun-Fibroblasten viel geringer waren. Haben wir C-Jun wieder zurückgebracht, war das wieder auf dem Niveau von Wildtypzellen. Also konnte hier also wirklich zum ersten Mal gezeigt werden, dass C-Jun nicht nur ein aktivierender Transkriptionsfaktor ist, sondern auch bestimmte Gene hemmen kann. Der Ausblick, was ich mit den Erkenntnissen, die ich während der Arbeiten, die zu meiner Habilitation geführt haben, was ich mit den Erkenntnissen machen kann, ist, zum einen interessiert es mich, wie hämatopoetische Vorläuferzellen aussehen, beziehungsweise wie sie proliferieren und welche Mechanismen die Differenzierung spielt. Also da haben wir schlussendlich noch nicht alle Gene gefunden, die uns interessieren. Aber es interessiert mich auch, hämatopoetische Vorläuferzellen und Stammzellen aus der Plazenta und dem Nabelschnurblut zu isolieren, charakterisieren und natürlich auch in vitro zu differenzieren. In diesen Zellen ist natürlich ein wichtiges Hauptaugenmerk auch die Analyse der Signaltransduktion, in diesem Falle durch Zytokine oder Hormone vermittelte Signale und natürlich auch Signale, die durch RAF oder C-Jun vermittelt werden. Es freut mich, dass diese Forschungen jetzt weiterführen kann, da ich in einem EU-Projekt als Partner in einem Projekt bin, das mit internationalen Partnern stattfindet und im 6. EU-Rahmenprogramm von der EU gefördert wird. Und Ziel ist letztendlich, dass wir die Stammzelltherapie verbessern. Natürlich sind es jetzt keine embryonalen Stammzellen, mit denen wir arbeiten, sondern eben adulte Stammzellen und Vorläuferzellen. Und wir wollen verstehen, welche Signale in diesen Wegen, in diesen Zellen letztendlich ein- und ausgeschaltet sind. Natürlich konnte ich diese Arbeiten nicht alleine durchführen. Initiiert wurden die Arbeiten im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg in der Gruppe von Peter Angel. Dann habe ich im Institut für molekulare Pathologie weiterhin Arbeiten durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Erasmus Center in Rotterdam und dem Biozentrum hier in Wien und letztendlich die Arbeiten, die dann weiterhin ich auch durchführen kann, werde ich an der Medizinischen Universität durchführen in der Universitätsklinik für Frauenheilkunde. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.